Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo, hallo, begrüßt euch an Mikrofon und Technik der Stefan aus Berlin. Für unsere Ausgabe vom Freitag, den 30. September 2011, haben wir folgende Themen für euch aufbereitet. Vor einem Jahr gab es für viele ein böses Erwachen, die bislang noch an die Rechtmäßigkeit von jedem Polizeieinsatz geglaubt hatten. Wir blicken zurück auf den schwarzen Donnerstag in Stuttgart. In den letzten 10 Jahren hat sich die Stimmung hierzulande gegenüber MigrantInnen verschlechtert. Die Wirtschaftskrise gibt dumpfen Ressentiments gegen Menschen anderer Herkunft weiteren Auftrieb. In Nordrhein-Westfalen diskutieren CDU und FDP über ein härteres Vorgehen gegen Antifas, weil sie sich Anfang September einem Nazi-Aufmarsch entgegengestellt hatten. Mehr Antifa-News in der zweiten Hälfte der Sendung. Zum Wochenende klettert das Thermometer noch einmal auf Höchsttemperaturen. Was SonnenanbeterInnen freut, sind jedoch auch weitere Anzeichen für den Klimawandel. Der alternative Nobelpreis ging dieses Jahr unter anderem an einen, der sich gegen die Klimakatastrophe engagiert. Der 30. September 2010 erlangte weit über Stuttgart hinaus traurige Berühmtheit. Im Stuttgarter Schlossgarten ging die Polizei damals rabiat gegen GegnerInnen des Projektes Stuttgart 21 vor. Wasserwerfer, Pfefferspray und Schlagstöcke wurden eingesetzt. Mehrere Protestierende wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Jahr danach sprach Radio Dreieckland aus Freiburg mit Thomas Trüten vom Stuttgarter Bündnis für Versammlungsfreiheit über die Prozesse von Stuttgart 21-GegnerInnen, den mangelnden Willen der neuen Landesregierung, die Geschehnisse aufzuarbeiten und über die Möglichkeit, wieder mehr Freiheitsrechte zu erlangen.
Thomas, ihr fordert unter anderem die Einstellung der Prozesse gegen Stuttgart 21-GegnerInnen. Gib uns doch erst einmal einen Überblick über die Prozesse. Wie verliefen diese bisher?
Ja, also aus unserer Sicht ist es so, dass ja wir aufrufen zu einer breiten Kampagne für ein fortschrittliches Versammlungsgesetz, Einstellung aller Verfahren gegen S21-Gegnerinnen und Gegner und Amnestie der bereits Verurteilten. Also es ist so, dass insgesamt über 1200 Strafverfahren die Bilanz von dieser jungen Bewegung gegen Stuttgart 21 sind. Mehrere hundert Verfahren sind ja jetzt anhängig wegen dem 30.09. Aus unserer Sicht ist es einfach so, dass das ja ein gerechtfertigter demokratischer Protest ist, der mit allen Mitteln versucht wird zu kriminalisieren und zu spalten. Es dreht sich auch dabei darum, in die Bewegung selber reinzuspalten, sie zu isolieren von der breiten Masse der Bevölkerung, von Kollegen und Kolleginnen in Betrieben. Da denken wir, dass eben diese Kriminalisierung, wie gesagt, wegen diverser Lappalien, also Sitzblockaden, auch nur kurzfristige Blockaden, Demonstrationsformen, die, was weiß ich, mal von mir aus kurz stehen geblieben sind, Kollegen bei einer Demonstration. Das sind alles so Fälle, wo die Stuttgart 21-Gegner da herbe Erfahrungen machen mussten mit dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Es gab ja da auch diverse bekanntere Verfahren, zum Beispiel gegen den Sprecher des Aktionsbündnisses, den bekannten Stuttgart 21-Gegner Gandalf Stocker. Der war kurzzeitig mal bei einer von ihm angemeldeten Demonstration telefonisch nicht erreichbar. Deswegen hat er ein Verfahren bekommen, weil an einem anderen Ende von der Demonstration wohl Leute gegen das Versammlungsrecht verstoßen hatten. Urteil waren mehrere 1000 Euro. Wir haben uns da solidarisch erklärt gehabt, weil es praktisch nicht sein kann, dass man Demonstrationen nur dann als Versammlungsleiter anführen kann, wenn man telefonisch ständig erreichbar ist. Es gab früher auch keine Handys, auch da waren Demonstrationen möglich. Das Versammlungsrecht sieht es überhaupt nicht vor irgendwo, dass du als Versammlungsleiter ständig erreichbar sein musst, telefonisch. Und das sind also so ein konkretes Beispiel halt aus den ganzen Prozessen, die da anstehen. Es gab ja auch wegen Beleidigungen und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ne? Also es ist ja so, dass es diese sogenannte Wegtragegebühr gibt, die bedeutet, dass wenn man bei einer Sitzblockade von zwei Beamten weggetragen wird, pro Beamter 40 Euro anstehen. Es gibt jetzt hunderte von Kollegen aus diesen Stuttgart 21 Protesten, die also da schon mit dieser Wegtragegebühr behagt wurden. Das ist so eine baden-württembergische Spezialität und kommt noch aus den 80er Jahren.
Thomas, ihr fordert jetzt eine Amnestie für alle bisher verurteilten Stuttgart 21 Gegnerinnen als eine Art politische Konsequenz des fatalen Polizeieinsatzes vom 30. September 2010. Ist eine solche Amnestie überhaupt möglich? Übersteigt dies nicht auch die Einflussmöglichkeiten der neuen Landesregierung?
Ja, das ist eine gute Frage, die nämlich eigentlich bedeutet, ob die neue Landesregierung das will überhaupt. Und ich denke, es gibt aus der Geschichte ja schon diverse Beispiele, dass zum Beispiel mit dem Straffreiheitsgesetz von 1970 5000 Strafverfahren hauptsächlich wegen Demonstrationsdelikte im Zusammenhang mit der 68er-Revolte. Praktisch wurden auch 1976 Bürgerinitiativen, die in Wühl kämpften gegen das Atomkraftwerk, unter dem Ministerpräsident Filbinger durch das Offenburger Abkommen, das war eine Art Schlichtung, die Einstellung aller damaligen Strafverfahren beinhaltet hatte. Also es gibt diverse Beispiele, dass es möglich ist. Ob der politische Wille bei der Landesregierung zu sowas da ist, weiß ich nicht. Meiner Ansicht nach, unserer Ansicht nach, muss man ihr eben zu diesem Willen verhelfen. Das heißt, man muss politischen Druck aufbauen. Deswegen wenden wir uns dann mit der Unterschriftensammlung auch an breitere Teile der Bevölkerung. Wir sind der Meinung, dass ein fortschrittliches Versammlungsgesetz und also erweiterte politische Rechte einfach nur möglich sind durch eine breite gesellschaftliche Bewegung.
Kommen wir zur Versammlungsfreiheit. Im Koalitionsvertrag kündigt die neue Landesregierung schwammig ein bürgerfreundliches Versammlungsgesetz an. Neben dem Versammlungsgesetz spielt auch das Polizeigesetz eine immer wichtigere Rolle bei der Einschränkung der Freiheitsrechte. Ja. Vor der Wahl hatte zum Beispiel Uli Skerl, innenpolitischer Sprecher der baden-württembergischen Grünen, eine Generalrevision des Polizeigesetzes angekündigt. Mit dem SPD-Innenminister Gall scheint aber weder das Versammlungs- noch das Polizeigesetz auf der Tagesordnung zu sein. Oder bekommt ihr da andere Reaktionen seitens der Landesregierung?
Nee, also die Frage mit dem Schwammig, das finde ich, ist genau richtig charakterisiert, weil eigentlich nicht mehr los ist bis jetzt. Ne? Es gibt da diesen Referentenentwurf der alten Landesregierung, auf dessen Anlass wir uns ja als Bündnis gegründet hatten 2008, der ist in der Schublade verschwunden. Das heißt nicht, dass in einer anderen Form wieder hervorgezaubert werden könnte, in irgendeiner Form. Man muss ja auch sehen, dass die aktuellen Polizeieinsätze gegen S21-Gegner oder auch gegen Antifaschisten. Ich will da nur an den 1. Mai in Heilbronn erinnern, wo also 4000 Polizisten eben mehreren hundert Neonazis einen freien Marsch durch die Stadt ermöglicht hatten. Es ist doch so, dass da eben der Wille offensichtlich nicht so da ist, hier anders mit umzugehen, ne? Weil auch dort eben Polizeieinsätze gegen demokratische und antifaschistische Demonstranten stattfanden. Und auch eben bei Stuttgart 21, bei den Protesten, finden da nach wie vor die Räumungen statt, eben jetzt unter anderer Regierung. Das heißt für uns, es ist nach wie vor nötig, hier für demokratisches Engagement auf die Straße zu gehen.
Und das will das Bündnis für Versammlungsfreiheit Stuttgart tun. Vielleicht kannst du noch was zum Forum für Versammlungsfreiheit sagen. Ein solches Forum habt ihr für Mitte November angekündigt. Was hat es damit auf sich?
Wir werden dort darüber diskutieren, wie eigentlich diese Problematik, dass dieses politische Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, wie das eigentlich geschärft werden kann und tatsächlich eine breite Bewegung dafür entstehen kann. Weil es ist schon so, das stellen wir fest, dass eben in diesen Prozessen, die jetzt vorhin angesprochen worden sind, gegen die S21-Gegner oder gegen Antifaschisten oder eben beispielsweise letztes Jahr war dieser Prozess gegen die Leute, die dieses Bundeswehrgelöbnis in Stuttgart blockiert hatten. Da ist es einfach so, dass da eine große Vereinzelung da ist, dass die einen mit den anderen teilweise recht wenig zu tun haben und dass teilweise auch der Kampf um politische Rechte einfach ausgeblendet wird. Die Frage eben, welche politischen Rechte brauchen wir eigentlich? Ist es überhaupt so, dass dieses gegenwärtige Versammlungsrecht, das ist ja auch nicht gerade besonders fortschrittlich, und was brauchen wir eigentlich für demokratische Möglichkeiten und Rechte? weil, wie gesagt, ja jetzt dieser unmittelbare Angriff durch einen Entwurf für ein neues Versammlungsgesetz nicht ansteht. Die tatsächliche Problematik aber halt die ist, dass eben eine subtile Einschränkung stattfindet, also durch Stadtverordnungen, Ordnungsamtauflagen für Demonstrationen, Polizeiauflagen, dort ist das Polizeigesetz erwähnt. All diese Fragen, die finden oftmals von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt statt und da wollen wir das Bewusstsein schärfen.
Seit den Anschlägen des 11. September 2001 in New York und der daraufhin ausgerufenen Anti-Terror-Politik hat sich im Verhältnis zwischen Deutschen und Ausländern einiges verändert. Neue Vorurteile und schärfere Gesetze sorgten im vergangenen Jahrzehnt für Spannungen und Missverständnisse. Günter Keil über die Wahrnehmung von Fremden und den Umgang mit AusländerInnen im Zeichen der Terrorbekämpfung. Ein Beitrag von Radio Lora München.
Ein dunkelhäutiger Mann mit langem Bart, eine arabische Frau mit Burka. Manchmal sind es die ganz offensichtlichen Zeichen eines anderen Kulturkreises, die auf Skepsis stoßen. Nach dem 11. September 2001 kippte in Deutschland zwar nicht die Stimmung gegenüber Ausländern, doch viele Menschen bekamen Angst. Angst vor neuen Anschlägen, Angst vor neuen Attentätern. Und die, so suggerierten Medien und Politiker, kommen aus dem muslimischen Umfeld. Entsprechend skeptisch reagierten Behörden und Bürger. Wer aussieht wie ein Moslem, wird auch heute noch gelegentlich als Gefahr für Deutschland gesehen oder als potenzieller Terrorist behandelt. Entscheidender als der ganz alltägliche Umgang mit Ausländern sind jedoch nach wie vor die damals neu geschaffenen Gesetze. Ingvild Stadi, Anwältin für Ausländer- und Asylrecht.
Es wurden eine Reihe an Regelungen aufgenommen und geändert im Ausländerrecht, im Zuwanderungsrecht. Und da ist das Problem, dass die natürlich unter diesem Eindruck der konkreten Gefahrenlage geschaffen wurden und dass die unbefristet geschaffen wurden, dass man die eigentlich jetzt gar nicht sozusagen nochmal überprüft, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, weil natürlich schon erhebliche Auswirkungen hat und erhebliche Einschränkungen.
In den Jahren 2002, 2005 und 2007 wurden verschiedene neue Ausweisungsgründe festgelegt. Seitdem kann jeder des Landes verwiesen werden, der, so heißt es, die freiheitliche Grundordnung oder Sicherheit gefährdet. Ein dehnbarer und willkürlicher Begriff. Außerdem wurde der Paragraph 89a ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Er macht es möglich, schon aufgrund eines Verdachts auf eine schwere Tat Wohnungen zu durchsuchen und abzuhören oder Menschen in Haft zu nehmen. Das Antiterrorstrafrecht ist auch unter Juristen umstritten und ziemlich vielseitig, wie Ingvild Stadi weiß.
Eine weitere Auswirkung ist die sogenannte Sicherheitsbefragung. Also es gibt Problemstaaten und wenn jemand aus einem sogenannten Problemstaat kommt, da gehören eine ganze Reihe von Ländern dazu, also um nur einige zu nennen, Ägypten, Algerien, Irak, Afghanistan, Tunesien, also wirklich eine ganze Reihe, dann wird der Ausländer ganz eingehend bei jeder Aufenthaltsbeantragung eben sicherheitsüberprüft. Ja, und das heißt im Prinzip, es besteht schon Generalverdacht aufgrund der Herkunft.
Die bayerischen Behörden wenden die neuen Gesetze zwar relativ selten an, doch erstaunlich ist, dass sie heute, 10 Jahre nach dem 11. September 2001, überhaupt noch in ihrer alten Form existieren. Vieles hat sich seitdem verändert. Die gefühlte Bedrohung durch islamistischen Terror ist nicht mehr so stark im öffentlichen Bewusstsein wie vor 5 oder 10 Jahren. Stattdessen dominieren Ängste um die wirtschaftliche Stabilität, um den Euro und die Schuldenkrise. Warum ändert sich trotzdem nichts? Das Bundesverfassungsgericht legt eindeutig fest, dass der Gesetzgeber die Pflicht hat, die Auswirkungen von Vorschriften zu beobachten und eventuell zu verändern. Vor allem, wenn unter dem Eindruck einer konkreten Gefahr gehandelt wurde, wie nach dem 11. September. Doch die Antiterrorgesetze bestehen weiter. Noch bedenklicher, sie werden nicht einmal überprüft.
Es gibt überhaupt gar keine Beobachtungen dazu, keine Erkenntnisse, keine Statistiken. Die Bundesregierung kann hierzu wenig sagen, weil, wie gesagt, auch die Bundesländer und die beteiligten Ausländerbehörden im Prinzip das überhaupt nicht irgendwie systematisch Statistik erfassen.
Dieses Vorgehen hat einen bestimmten Grund, meint Anwältin Ingvild Stadi. Im Terroristenbekämpfungsgesetz stehe einerseits eine Verpflichtung zu Analyse und Überprüfung, andererseits ist sie für den Umgang mit Terrorverdächtigen nutzlos. Denn sie gilt nicht für Vorschriften im Ausländer- und Aufenthaltsgesetz. Also wird weiter nach Gesetzesänderungen gehandelt, von denen niemand genau weiß, ob sie überhaupt sinnvoll und noch zeitgemäß sind. Die verschärften Maßnahmen gelten weiterhin. Für die knapp 300.000 Münchner ohne deutschen Pass und für Einreisende ist dies keine gute Nachricht. Und Experten bezweifeln, dass sich an dieser Situation in absehbarer Zeit etwas ändern wird.
Weiter geht es mit den Antifa-News von Radio Korax aus Halle.
Mehr als 2000 Menschen haben vergangenen Samstag in Leipzig gegen das Neonazi-Zentrum in Lindenau protestiert. In den Räumen führen Freie Kräfte und die NPD regelmäßig Seminare und Schulungen durch. Auch die NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten hat dort ihren Treffpunkt. Das Bündnis Fans Off, bestehend aus Antifa-Gruppen und Initiativen gegen Rechts, setzt sich seit langer Zeit für die Schließung des Zentrums ein. Mehr Informationen findet ihr auf www.fansoff.org. Letzten Samstag protestierten rund 600 Personen gegen einen Aufmarsch von etwa 180 Neonazis in Neuruppin. Eine etwa 300 Personen starke Sitzblockade wurde gewaltsam von der Polizei aufgelöst. So kam es zu einigen leichten Verletzungen auf Seiten der Neonazi-Gegner. Der Ablauf verzögerte sich somit um knappe 2 Stunden. Während einer Silvesterfeier am frühen Neujahrsmorgen diesen Jahres betritt plötzlich eine etwa 7-köpfige Gruppe Rechtsextremer einen Dönerimbiss in Schönebeck. Nach der Ansage, du bist kein Deutscher, schlagen mehrere Männer auf den Inhaber des Lokals ein. Auch 2 Gäste, die den Betroffenen helfen wollen, werden angegriffen. Schließlich verlässt die Gruppe der Rechten den Imbiss. Dieser Vorfall hatte sich dieses Jahr in Schönebeck abgespielt. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Laut NPD-Blog-Info war er außerdem Redelsführer einer schweren Misshandlung eines 12-Jährigen in Pömmelte im Jahr 2006. Ein 20-jähriger Neonazi wurde am Dienstag vom Amtsgericht Zwickau zu einer 2,5-jährigen Haftstrafe verurteilt. Ende vergangenen Jahres hat er einen linksalternativen Jugendtreff in Brand gesetzt. Der Mann gilt als Redelsführer der rechten Szene in Limbach, Oberfrohna. Der Berliner Thorsteiner Laden darf bis 2015 bleiben. So endete der Prozess um die Räumungsklage gegen den letzten Thorsteiner Laden in Berlin. Zwar darf der Betreiber den Namen Tromso nicht länger verwenden, die Marke darf jedoch weiter vertrieben werden. Bereits heute starten die nächsten Proteste gegen den Laden. Pöbeln, provozieren und sich dann mit den Ordnungsrufen schmücken. Diese bekannte NPD-Taktik könnte bald der Vergangenheit angehören. Zumindest, wenn ein Plan der SPD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern realisiert wird. Demnach sollen Abgeordnete, die Sitzung besonders stark stören, Geldbußen zahlen. Das könnte für die NPD besonders teuer werden. Wie ndr.de berichtet, denke die SPD-Fraktion darüber nach, die Geschäftsordnung und möglicherweise auch das Abgeordnetengesetz entsprechend zu ändern. Vorbild ist demnach der Bundestag. Dort ist laut NDR ein sogenanntes Ordnungsgeld von 1.000 Euro festgelegt. Eine Konferenz in Marokko hat sich laut Israel-Netz mit dem Holocaust befasst. Es war demnach der erste Kongress zu dem Thema in der arabischen Welt. 3 Tage lang gab es Vorträge und Arbeitsgruppen zum Völkermord der Nazis, seinen Auswirkungen für Marokko sowie den historischen Beziehungen zwischen Juden und Muslimen im Nahen Osten. Am Sonntag findet in Erfurt eine Nachttanzdemonstration unter dem Motto Disco ohne Deutschland, selbstverwaltete Zentren ertanzen statt. Die Demonstration wird vom Händehoch-Hausherr-Bündnis organisiert, das sich seit der gewaltsamen Räumung des besetzten Hauses im April 2009 für alternative Freiräume in Erfurt einsetzt. 20 Uhr geht's am Hauptbahnhof los. Alle relevanten Informationen gibt's im Internet unter händehoch.blogspot.de. Vom 1. bis zum 3. Oktober finden in Bonn die Nordrhein-Westfalen-Tage und die Feier zum Tag der Deutschen Einheit statt. Dagegen regt sich Protest von verschiedensten Bündnissen. Ein Bündnis davon ist das Friede-Freude-Eierkuchen-Bündnis, das zu verschiedenen Aktionen nach Bonn einlädt.
Das ist ein Bündnis, das sich in Bonn und NRW konstituiert hat aus Einzelpersonen und Gruppen, antifaschistischen, anarchosyndikalistischen, antinationalen, antideutschen Gruppen, die beschlossen haben, dieses Jahr wie auch in den letzten Jahren gemeinsam Aktivität gegen die Feier der Nationen, gegen die Einheitsfeiern vom 1. bis zum 3. Oktober, die in Bonn stattfinden sollen, Proteste zu organisieren. Das wäre so kurz und knapp.
Ihr ruft am Wochenende zu zwei großen Demonstrationen auf. Warum jetzt zwei Demonstrationen?
Also wir haben nicht nur zwei Demonstrationen, wir haben auch noch ein weiteres Programm. Also zum Beispiel am 1. Oktober gibt es vom AStA der Uni Bonn eine satirische Lesung mit Thomas Ebermann und Reinhard Harmpert. Dann gibt es zeitgleich noch ein Konzert mit Tapete. Dann finden noch weitere inhaltliche Veranstaltungen über das Wochenende verteilt statt. Und ja, am 2. Oktober gibt es eine Demonstration unter dem Motto The Only Pigs is the System, wo insbesondere nochmal der Krisendiskurs, also Stichwort Pleite Griechen, faule Südländer, diese ganze rassistische und sozialchauvinistische Hetze, die im Rahmen der Krise jetzt seinen Niederschlag gefunden hat, das nochmal expliziter thematisiert werden soll. Und dieser Freue dich Deutschland, Motto, das in Bonn inszeniert wird, entgegengestellt werden soll. Und am 3. Oktober ist es so, dass die verschiedenen Gruppen, Einzelpersonen und auch Unterbündnisse, die ja auch recht unterschiedliche Ansichten haben, nochmal früh morgens um 11 Uhr sich am Bahnhof sammeln zu einer bundesweiten Großdemonstration. Und wie dort der gemeinsame Nenner ist, gegen die Nation, gegen Deutschland. Aber wir natürlich auch versuchen wollen, an dem Tag faktisch etwas der Deutschlandfeierei auch ein wenig was entgegenzusetzen.
Informationen zum Bündnis findet ihr im Netz unter friede-freude-eierkuchen.net. Ah!
Ein bisschen stolz waren die Kolleginnen von Radio Lora München ja schon, weil sie trotz dessen Dauerterminen in London mit Jakob von Uexküll ein Interview führen konnten. Er ist einer der Gründer der Right Livelihood Award Stiftung, die den alternativen Nobelpreis verleiht. Also, an wen gehen dieses Jahr die Preise und warum?
Der Ehrenpreis in diesem Jahr geht an einen chinesischen Solarunternehmer, der sehr erfolgreich ist, für seinen herausragenden Erfolg in der Entwicklung und Massenverbreitung für die Nutzbarmachung der Solarenergie. Denn wir sagen, auch das ist ein Menschenrecht, der zu leben, also gegen den stärkeren Klimawandel, der ja sehr viele Menschenleben bedroht, also auch in China. Und es gibt ein Menschenrecht auf saubere Energie. Und besonders ist es natürlich ein sehr wichtiges Signal, weil ja heute immer gesagt wird, ja, was kann ich denn bei uns tun? Alles, was ich tue, ist ja nutzlos, denn die Chinesen, die machen ja weiter wie bisher. Und hier zeigt sich eben, dass die Chinesen nicht weiter machen wie bisher, dass dort ein riesiger Einsatz gibt, erneuerbare Energien so schnell wie möglich zu verbreiten. Und Huang Min spielt eine Schlüsselrolle, war also Mitglied des chinesischen Parlaments, hat dafür gesorgt, dass die Gesetzeslage verbessert wurde. Ist auch interessant, ist jemand, der auch gar nicht glaubt, dass hier die Atomenergie irgendeine Rolle spielen kann, sondern kämpft auch dafür, dass die so schnell wie möglich in China verschwindet. Denn es sieht also das riesige Potenzial der erneuerbaren Energien, besonders wie gesagt der Solarenergie.
Kann es sein, es gab ja in letzter Zeit einige andere Meldungen, die in eine ähnliche Richtung zu deuten scheinen, dass man in China in der Parteiführung tatsächlich zumindest ansatzweise verstanden hat, dass es sich bei der Ökologie auch um einen blendenden Zukunftsmarkt handelt und genau unter dem Aspekt sich tatsächlich auch für ökologische Fragen aufgeschlossener zeigt als früher?
Ja, ohne Zweifel, aber die Situation ist also noch eins, dass die Regierung dort weiß sehr genau, dass wenn die chinesischen CO2-Emissionen so weiter steigen wie bisher, also völlig unabhängig davon, was wir im Westen tun und getan haben, dann werden immer größere Ländereien in China unbewohnbar. Das heißt, also, die sehen schon das riesige Problem. Wir wissen ja also, wie es da mit der Umweltverschmutzung, mit der Luftqualität aussieht, aber besonders auch die Bedrohung des Klimawandels sehen sie auch bei sich. Und natürlich sehen sie auch die Möglichkeiten, die sich daraus zu ergeben, diesen Markt auch weltweit zu erobern. Für uns ist das Wichtigste im Augenblick, dass sich die erneuerbaren Energien so schnell wie möglich verbreiten. Denn wir sagen, wir können uns nicht mehr leisten, Naturkapital zu zerstören. Denn jeder Tag, wo die Sonne scheint und wir diese Sonnenenergie nicht, dieses Potenzial nicht maximal nutzen, haben wir einen riesigen Verlust. Denn den Sonnenschein von heute können wir morgen nicht mehr nutzen.
Nun Grain International, dass da Konzerne tatsächlich in ärmere Staaten gehen, sich einfach Land okkupieren und für ihre eigenen Zwecke nutzen. Und die Bauern vor Ort wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und können nur sagen, wir haben doch schon seit Generationen das Land bewirtschaftet. Interessiert sich im Zweifelsfall keine Sau dafür. In welchen Ländern ist das besonders schlimm?
Nun, es ist in verschiedenen afrikanischen Ländern, aber auch in Asien. Das war der Grund, warum es in Madagaskar so einen Staatsstreich gab, weil der frühere Präsident ein derartiges Projekt zugelassen hatte und der neue Präsident hat es dann als seine ersten Maßnahmen wieder rückgängig gemacht. Aufgrund von internationalem Druck ist also ein Projekt in Kasachstan rückgängig gemacht worden. Es gibt es in vielen Ländern, muss natürlich dann auch unterscheiden. Also nicht jede Investition in die Landwirtschaft eines armen Landes ist schlecht, sondern es geht darum, dass man aufpasst, dass also die Rechte der dortigen Bauern und besonders der armen Bauern dabei nicht verschwinden, dass die nicht vertrieben werden.
Man kennt das ja auch aus Südamerika, dass dann die Betroffenen zu einem Art ländlichen Lumpenproletariat werden, das an den Rändern der großen Straßen kampiert und auch da sehr gewalttätig von der Polizei vertrieben wird.
Das ist also eben das Problem, dass die oft ihre Landrechte nicht juristisch abgesichert sind. Und deswegen ist es sogar von der Weltbank, die ja diese Projekte fördert, zum Teil lobt in ihren Publikationen Grain, weil die sagen, also durch Grain haben wir jetzt Transparenz, haben wir jetzt Informationen, was da tatsächlich geschieht.
Jacqueline Mudaina aus dem Tschad nun wiederum, die dort versucht, die Opfer in Tschads ehemaliger Diktatur zu stärken, ihnen Foren zu ermöglichen, um mit ihrem Schmerz, mit ihrem Unrecht A umzugehen und B dies auch einzuklagen. Gibt es dort eigentlich, ähnlich wie in Südafrika, Wahrheitskommissionen oder ähnliche Dinge?
Das ist noch nicht gelungen, das wäre sicherlich gut, aber man muss also sagen, dass eine Reihe von ehemaligen hohen Persönlichkeiten in der Diktatur unter Habré noch immer wichtige Positionen dort in der Regierung haben, in der Administration. Deswegen ist es nicht ungefährlich, was sie tut. Sicherlich hat sich die Menschenrechtssituation seit dem Sturz von Habré dann entschieden gebessert, aber trotzdem ist da noch sehr viel zu tun und wir fanden ihre Arbeit ebenso exemplarisch, auch für ein Gebiet, was also oft vergessen wird, und das hat sicherlich eine Wirkung, also über den Tschad hinaus.
Was ist hier für ein Mensch? Wie kam sie dazu, auf einmal so eine zentrale Widerstandsfigur zu werden?
Sie war eben so empört, sie sah, es gibt den Internationalen Gerichtshof, und als sie dann sah, dass der Ex-Diktator Habré, dass es ihm gelang, dem zu entkommen und dann Asyl bekam im Nachbarland, in Senegal, das hat sie also so empört, dass sie also dadurch ihre Kampagne begann.
Schließlich Ina May Gaskin aus den USA, die dort alternative Geburtsmethoden lehrt. Was für Methoden sind das?
Es sind eben natürliche Methoden. Also in den USA wird ja Geburt praktisch als Krankheit definiert. Und Frauen, die Mütter müssen ins Krankenhaus und werden also dort mit der Hochtechnologie konfrontiert. Und Ina May Gaskin lebte auf einer Landkommune in Tennessee. Interessanterweise hat ihr Mann für ein Hilfsprojekt dieser Kommune vor 30 Jahren, über 30 Jahren, den ersten alternativen Nobelpreis bekommen. Und dort sind weniger Mütter und Babys gestorben als in New York, in den großen Krankenhäusern. Und ich lebte, als ich da war, dass also Frauen dann aus gut, also Vermögen und Verhältnissen dort nach Tennessee auf diese Kommune pilgerten, um dort ihr Kind zu gebären, weil sie eben diese Statistiken gesehen hatten und eben eine natürliche Geburt wollten.
Die Verleihung wird wann wie laufen?
Die Verleihung ist wieder im schwedischen Parlament, wie seit vielen Jahren, in den Tagen vor der Nobelpreisverleihung, sagen wir mal. Also, und wir machen das jetzt wieder am Montag, den 5. Dezember.
Das war ZIPFM vom Freitag, den 30. September 2011. Das nächste ZIP könnt ihr ab dem kommenden Dienstag wieder hören. Und hier an Mikrofon und Technik sagt Tschüss und Ciao der Stefan aus Berlin.